Hallo Simon.
Hallo Ole, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich hatte ein sehr angenehmes und entspanntes Wochenende und unabhängig von der Weltlage, die eine absolute Katastrophe ist, auf die wir sicherlich jetzt gleich zu sprechen kommen, muss ich doch sagen, also ganz persönlich und privat gesprochen, was gut.
Das ist doch schon mal etwas. Also ja, ich habe
tatsächlich... Das ist immer so eine gute Diskrepanz, weißt du, in einem Podcast, der auch politische Themen bespricht, so ja. Die Welt brennt. Familien bangen um ihr Leben, wenn sie es nicht verloren haben. Und ich sage, ja, Wochenende war schön, hab gut geschlafen. So. Das, ja. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen schlecht dafür, was vollkommener Käse ist. Aber, ja.
Ja, ich glaube, man kann dem einfach gar nicht entkommen und sich dann selber auch die ganze Zeit, also sein komplettes Leben und seinen Gefühlshaushalt darauf einzustellen, ist, glaube ich, auch, also dem ist, vor allem wenn man irgendwie politische Arbeit macht, dann ist damit, glaube ich, niemandem geholfen. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall diese Ambivalenz, die man da aushalten muss. Ich hatte einen, bevor wir vielleicht reinstarten in die Themen, von denen sich, glaube ich, jeder denken kann, was wir heute so besprechen. Ich hatte ein Event letzte Woche am Mittwoch und das war sehr schön. Das war die Debatte, die ich auch angekündigt hatte von der Zeitstiftung Bucerius, die im Heimathafen Neukölln. Und da war ja die Diskussion, also es war eine Diskussion um die Wehrpflicht und ich hatte so im Kopf, okay, das wird so 2 gegen 2 und dann eine Moderatorin. Und im Endeffekt war es dann doch eher so ein alle gegen einen.
Oh, hey, wirklich?
Ja, es war so ein bisschen, aber ich will das den VeranstalterInnen und dem Event irgendwie selber nicht anlasten, weil ich glaube, dass da so ein bisschen Komplikationen auch waren mit der Position von einem der Teilnehmenden. Also das ist auch alles gefährliches Halbwissen. Das ist nur das, was ich so im Nachhinein irgendwie gehört hatte. Deshalb, also ich hatte...
Mit wem saß du denn auf einer Bühne?
Ich hatte, ich war auf der Bühne mit Marcel Bonert, dem Oberstleutnant von der Bundeswehr.
Mhm.
Dann mit Katrin Groh, Professor Katrin Groh, die ist von der Bundeswehr-Uni in München und ist, glaube ich...
Das ist wahrscheinlich die Pro-Seite.
Ja, genau. Also die Position von dem Oberstleutnant kann man sich, glaube ich, vorstellen. Die von der Professorin Groh war, dass eine Wehrpflicht schon auch eigentlich gar nicht so schlecht ist und schon auch notwendig und so weiter und auch okay, aber halt nicht für Frauen. Also das war so ein bisschen ihre Position.
Mhm.
Also auch aus einer rechtlichen
Differenziert.
Perspektive.
Differenziert.
Ja, total. Also auch aus einer rechtlichen Perspektive. Und dann war neben mir noch der aktuelle Chef oder Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, also ich glaube, der Nachfolger von Quentin Gärtner. Und sein Name ist mir gerade leider entfallen. Aber ich glaube, dass vielleicht mal angedacht war, dass er auch auf meiner Seite ist und halt eher sich dagegen ausspricht. Und dann war er aber irgendwie dafür. Vielleicht war das mal der Plan. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es im Endeffekt total okay, weil ich hatte dadurch sehr viel Raum, meine Argumente auszubreiten, weil ich halt der Einzige war, der eine antimilitaristische Position da vertreten hat. Und ich fand, das war ein sehr gelungenes Event. Und die
aber hast du auch mal vorgehabt, das so ein bisschen ad absurdum zu führen? Dann haben die so ihre Statements und einfach, ja, bin ich auch dafür.
Ich hatte so ein bisschen am Ende habe ich das gemacht, aber das will ich noch nicht spoilern. Die Moderatorin, das war Anastasia Tikhomirova. Und die war auch, also sagen wir so, es war schon eine gute Moderationsleistung und so. Aber ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, die heftigsten kritischen Nachfragen bekomme ich. Und es war so, dass man über einen QR-Code aus dem Publikum auch so Fragen stellen konnte. Und ich habe den im Nachhinein so ein bisschen gesehen, was Leute da geschrieben hatten, weil ich es währenddessen halt nicht gesehen habe. Und ganz viele Leute haben währenddessen immer geschrieben, ja, warum bekommt Simon David Dresser eigentlich immer die kritischen Nachfragen? Und warum ist es so ein 4-gegen-1 gerade auf der Bühne? Aber ich würde sagen, die Leute hatten eine gute Zeit. Und ich hatte auch eine gute Zeit.
Ist das öffentlich? Also kann ich mir das auch noch anschauen?
Nee, das war nur für Leute, die ein Ticket hatten. Und ja, ich würde sagen, ich habe die Argumente ganz gut verteidigt. Und ich will so ein bisschen eine bisschen absurde Situation war, wo Marcel Bonert, also der Leutnant oder Oberstleutnant, Verzeihung, wo es auch die sogenannten rechtsextremistischen Aspekte der Bundeswehr ging. Und da hat die Moderatorin Anastasia auch ihn darauf angesprochen und das nachgefragt. Und also das fand ich auch gut, dass sie da kritisch reingegangen ist. Und dann hat er tatsächlich das E-Wort gesagt. Also er hat von den bedauerlichen Einzelfällen geredet. Und dann habe ich
mit den Einzelfällen.
Ja, ja, das ist wirklich ganz schwierig.
Auch die Munition, die dann verschwindet, jede einzelne Patrone ist ein Einzelfall.
Ja, es ist ja Einzelkugeln. Und dann habe ich so ein bisschen so den Donald Trump Präsidentschaftsdebattenmodus bei mir angemacht und habe dann so sehr stark meine Mimik angefangen zu bewegen. Also weißt du, wie bei diesen Debatten, wenn Trump und Biden so beide on camera waren und Biden hat irgendwas vor sich hingestammelt und dann hat Trump so irgendwie die Miene verzogen und so also sehr expressiv quasi sich darüber mokiert. Und so ähnlich habe ich das dann auch gemacht. Und dann hat Anastasia quasi als Oberstleutnant fertig war mit Reden, hat sie mich dann so gefragt, ja, du hast gerade so genickt oder so komisch geguckt oder wie siehst du das? Und dann meinte ich nur so, ja, also das mit den Einzelfällen, ich meine, das Wort wurde ja schon wirklich so zu einem Running Gag und so ad absurdum geführt, da muss ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Dann haben sehr viele Leute applaudiert, das war sehr lustig.
Ja, das ist natürlich auch ein sehr gutes Argument als Nicht-Argument. Also es ist ja sehr implizit alles. Wir wissen ja alle, was gemeint ist.
Ja, da muss man gar nichts aussprechen. Und dann hat Herr Bonert auch noch irgendwann von, wo er über die geopolitischen Verwerfungen seit den 90er Jahren gesprochen hat. Und dann hat er das quasi das Ende der Geschichte auch nochmal hervorgebracht. Mhm. Aber hat es Foucault zugeschrieben und hat dann vom Foucault'schen Ende der Geschichte gesprochen. Und da musste ich mich dann auch kurz zusammenreißen. Weil allein schon über das Ende der Geschichte zu reden, ist schon so klischeehaft und schon so abgedroschen. Und kein politikwissenschaftliches Buch oder Paper oder auch nur Podcast kommt drumrum her, irgendwie nochmal über das Ende der Geschichte von Fukuyama zu reden. Und dann es auch noch Foucault zuzuschreiben, das fand ich dann doch ein bisschen lustig.
In einem Foucault'schen Sinne finde ich es sehr witzig, aber ich will es hier nicht ausführen.
und dann vielleicht noch eine kleine Anekdote, bevor wir zur tatsächlichen Welt kommen. Es war dann so, dass wir am Ende nochmal quasi ganz kurz sagen mussten, was unsere Antwort auf die Grundfrage der Veranstaltung war. Nämlich die Frage war, kann eine Wehrpflicht gerecht sein? Und was ich erstmal schon, also ich weiß nicht, ob ich das die passende Frage finde. Ich meine, klar, wir haben dann einfach allgemein über die Wehrpflicht geredet und über Aufrüstung und so. Nur ich finde, die Frage ist halt eher, eine passendere Frage wäre für mich gewesen, ist eine Wehrpflicht notwendig? Wofür wäre eine Wehrpflicht notwendig? Aber gerecht? Weiß ich nicht. Also das ist schon eine Kategorie, über die man reden kann. Und da sollten wir dann am Ende nochmal in einem Satz quasi unsere Position zusammenfassen. Und es ging dann der Reihe nach und ich war der Letzte, der, glaube ich, was dann gesagt hat. Und alle waren halt so, ja, ist gerecht und notwendig. Und dann meinte ich ja, quasi meine Antwort auf die Frage war, ja, es ist gerecht, weil der Staat gibt sich ja selber dazu, das Recht, auf die Leben seiner Bürger zuzugreifen, um seine staatlichen Ziele zu verfolgen. Nur ich teile diese Ziele halt einfach nicht. Das war meine Antwort auf die Frage.
Ja. Sehr gut.
Sehr gut.
Dann lass uns doch mal einsteigen in die Themen.
Dann lass uns doch mal einsteigen.
Ich denke, gut. Du solltest anfangen.
Ich sollte anfangen. Genau. Wir sollten uns mal mit dem Krieg im Iran und im Mittleren Osten beschäftigen. Und ich würde gerne mit einem Tweet reinsteigen, den ich gesehen habe, mit mehreren tausend Likes von dem Account MyFitnessFeelings mit einem Profilbild von einem KI-generierten Tiger. Und er hat Folgendes geschrieben. Postmodern war is here. No unifying narrative. Why are we at war? Who with? Is it a good idea? When did it start? Is this even a war? No one agrees on anything. Und da würde ich erstmal dazu sagen, auf all diese Fragen kann man sehr konkrete Antworten geben. Das ist kein postmoderner Krieg. Und die Frage nach dem Unifying Narrative, das kann man über sehr viele Kriege sagen, dass es da kein Unifying Narrative gibt oder zumindest konfligierende Narrative. Wer ist da mit wem im Krieg? Es ist die USA und Israel mit dem Staat Iran. Is it a good idea? Keine Ahnung, aber das kann man bei Kriegen oft erst im Nachhinein sagen. Und wie dieser Krieg geführt wird, ob die Art und Weise, wie man in diesem Krieg agiert, ob das eine gute Idee für
ja,
wen
auch
immer
ist.
Ja,
Good Idea ist ja auch die Frage, werden jetzt hier als Good Idea die Ursachen benannt? Also sind die, sind die Gründe oder sind die Effekte und die Outcomes eine gute Idee? Ja,
ja, ja.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Also das ist auch, is it a good idea? Keine Ahnung, was ist das überhaupt für eine Frage? When did it start? Naja, gestartet hat das am Samstagmorgen mit den Bombardierungen. Ich meine, klar, dieser Krieg hat auch, wie jeder andere Krieg tatsächlich, eine Vorgeschichte und die geht mehrere Jahrzehnte in die Vergangenheit und da haben wir definitiv jetzt nicht die Zeit, um das alles aufzurollen. Aber die aktuellen Kriegshandlungen haben am Samstag begonnen. Is this even a war? Ja, das ist ein Krieg. Und ich glaube, dass auch wenn viel von Präventivschlägen und militärischen Spezialoperationen gesprochen wurde,
kriegerische Handlungen, also
kriegerisch, ich glaube, also und dann zu sagen, no one agrees on anything, ist einfach, also stimmt ja einfach nicht. Und die erste Frage, die dieser Account,
naja, no one agrees on anything, das ist ja ein Krieg. Also
genau.
Wenn sich da alle einig wären, das wäre ein bisschen bizarr.
Das wäre sehr bizarr. Und ich meine, es gibt ja diesen bisschen fast schon ausgelutschten Spruch von wegen, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und also da wird ja schon auch irgendwas dran sein. Und die erste Frage, die MyFitnessFeelings stellt, why are we at war? Ich würde sagen, auch da kann man relativ klare Antwort geben. Also der Iran ist eine lokale Großmacht, die anscheinend ja tatsächlich über mehrere Jahre an Atomwaffen geforscht hat oder Atomwaffen bauen wollte. Der Iran ist bzw. war ein Land, was ökonomisch ziemlich einflussreich war durch die Straße von Hormuz, also quasi die quasi der Zugang vom Persischen Golf zum Indischen Ozean, wo sehr viel an zum Beispiel Öllieferungen durchgegangen sind. Der Iran war eng verpartnert mit Russland und China. Der Iran hat Einfluss ausgeübt auf diverse terroristische Milizen,
als ob der Iran eigentlich schon der alten Geschichte angehört.
Genau, aber darauf kommen wir.
Das Wort noch nicht gesprochen. Aber gut,
darauf kommen wir gleich noch, was jetzt, ob der Iran ist oder war. Ich glaube, das ist
Für den Moment nehmen wir es erstmal an, dass du jetzt erstmal wahr sagst. Also.
Genau. Und dieser Staat ist natürlich ein Dorn im Auge dem westlichen Block. So. Und der Grund, warum man jetzt Krieg führt, ist, dass man diesen Kontrahenten aus dem Weg räumen möchte. Das würde ich sagen, ist eine relativ klare Antwort auf die Frage nach den Kriegsgründen. Was keine Antwort auf die Frage nach den Kriegsgründen ist, ist, würde ich sagen, das Benennen der diktatorischen, verbrecherischen Taten, die das Mullah-Regime und der Ali Khamenei die letzten Jahre und Jahrzehnte begangen haben. Das, würde ich sagen, ist ziemlich separiert von denen, von den Gründen, warum man jetzt Krieg führt.
Weil wenn es der wichtigste Grund gewesen wäre, dann hätte man das ja auch schon vor entsprechenden Jahren machen können, weil die Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung ja nicht erst seit gestern verübt worden sind oder vor einem Monat, als die ganzen Proteste niedergetackelt worden sind.
Und die Frage ist ja, wer handelt da eigentlich? Und ich habe jetzt wirklich in den letzten Tagen, und du sicherlich auch und die meisten, die hier zuhören, sicherlich auch, wahnsinnig viele Texte und Videos und Posts gesehen aus, sag ich mal, einer politisch eher mittig bis rechten Ecke, wo es darum ging, wer diesen Krieg nicht komplett abfeiert, der steht, der ist, dem sind die Leute im Iran oder die Iraner, einfach so als Kollektiv, dem sind die Iraner egal und der steht implizit eigentlich fast schon auf der Seite von Khamenei und dem Mullah-Regime, so. Weil das ist ja ein menschenfeindliches Regime, was über Jahre die eigene Bevölkerung unterdrückt und massakriert hat. Und wer diesen Krieg gegen diese Regierung oder gegen diesen Staat jetzt nicht unterstützt, der ist ja implizit auf deren Seite. So. Und diesem Narrativ muss man wirklich, also wirklich mit aller Kraft widersprechen, weil wer glaubt, dass sich Donald Trump, ja, und Benjamin Netanyahu um die Verletzung von Menschenrechten und um die Demokratie und um das seelische und leibliche Wohl von 92 Millionen IranerInnen scheren, da muss man wirklich fragen, in welcher Realität solche Leute leben, die das behaupten. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt in den letzten, ich sag mal, 2,5, 3 Jahren nicht ein einziges Mal eine Zeitung aufgeschlagen hat, dann könnte man da zu dem Bild auch kommen, ja.
Dann könnte man schon auch, ja, dann könnte man das vielleicht glauben. Und die Sache ist ja auch, dass man sich fragen muss, was das Ziel von diesem Krieg eigentlich ist. Also ist das Ziel von dem Krieg, dass das Regime gestürzt wird und man ein komplett neues installiert? Ist das Ziel, dass man irgendwie die inneriranische Opposition an die Macht bringt, irgendwie eine progressive Alternative zu dem Mullah-Regime, die, soweit ich das überblicken kann, nicht wirklich existent ist und einfach über Jahre so hart verfolgt und eliminiert wurde, dass da sehr, sehr wenig tatsächliche progressive Alternative ist.
Was heißt jetzt progressiv? Also die politische Linke ist ja, so wie in sehr vielen Staaten dieser Erde, einfach bis zum Tod verfolgt worden.
Genau, ja.
Also da gibt es ja jetzt irgendwie keine nennenswerten linken, ja, linksradikalen oder sozialistisch-kommunistischen Strömungen oder sowas.
Die ja auch wirklich, also gezielt von dem Mullah-Regime verfolgt wurden. Also dieser Vorwurf, der jetzt auch von vielen, so sag ich mal, Axel Springer Verlag nahen Personen geäußert wurde, dass irgendwie die Linken sich mal wieder auf die Seite des Mullah-Regimes schlagen, ist ja wirklich, also hanebüchener geht es eigentlich gar nicht, weil ich glaube, dass kein Linker dieser Welt etwas dagegen gehabt hätte, wenn sich die iranische arbeitende Bevölkerung sich gegen ihre Diktatur, gegen die Diktatur der Mullahs gerichtet oder gestellt hätten und die gestürzt hätten und quasi eine sozialistische Demokratie da irgendwie aufgebaut hätten. Ich glaube, also es wäre ja absurd, das zu sagen, da hätten Linke irgendwas dagegen. So.
Ja.
Aber das ist ja nicht das, was passiert ist, sondern zwei rechtsradikale bis faschistoide Staatenlenker haben angefangen, die Hauptstadt und andere Städte und Dörfer im Iran zu bombardieren, mit dem Ziel, nicht die Bevölkerung irgendwie zu befreien oder irgendeine progressive, alternative Demokratie einzurichten, sondern, ja, und jetzt habe ich hier ein kleines Schmankerl.
Ich habe jetzt einfach auch so Stimmen von verschiedenen iranischen JournalistInnen gehört, oder iranischstämmigen JournalistInnen gehört, die das irgendwie eingeschätzt haben. Und Daniela Seperi, die ja dazu viele Videos macht, hat auch gemeint, dass es im Iran gibt es halt keine Reformisten oder so etwas. Es gibt Hardliner und es gibt Hardliner im Gewand von Reformisten.
Mhm. Ja, das Video habe ich auch gesehen.
Ja.
Ja, ich habe hier jetzt ein Zitat von Trump mitgebracht und das möchte ich erstmal vorlesen. Also die Einleitung zum Zitat ist folgendes. Keine Sorge, ich mache die Trump-Stimme nicht nach.
ich meine schon so, ja, okay.
Ja. Ja. Also, davor hieß es...
Ich möchte mich nur körperlich und seelisch darauf vorbereiten.
Gut. Davor heißt es, Trump says the US identified possible candidates to take over Iran, but they were killed in the initial airstrikes. Zitat, the attack was so successful, it knocked out most of the candidates. It's not going to be anybody that we were thinking of, because they are all dead. Second or third place is dead. Also es ist ja so, dass Khamenei und die weite Teile der Führungsriege gleichzeitig tatsächlich getötet wurden in diesen Luftschlägen. Und dafür mussten die Israelis und die US-Amerikaner mussten ja anscheinend sehr gute Connections haben in diese Führungsriege, damit sie wussten, wann da wer wie wo ist. So. Und Trump sagt ja jetzt hier ganz offen, dass sie da quasi schon ein paar Kandidaten hatten, aber die da jetzt auch quasi getötet wurden. Also die offensichtlich aus dem inneren Machtzirkel von Khamenei und den Revolutionsgarden kommen. Das heißt, man hat mit dieser islamistischen Führung von diesem Land ja kein prinzipielles Problem, sondern man hat halt ein Problem mit der Führungsperson Khamenei gehabt, mit der geopolitischen Ausrichtung. Und ich würde sagen, aus diesem Zitat kann man ablesen, dass wenn jetzt zum Beispiel so Leute aus der zweiten oder dritten Reihe gesagt hätten oder gesagt haben, hey, wir sagen euch wann und wo und dann macht ihr euer Ding und wir übernehmen danach und dann sind wir halt nicht mehr Russland und China zugeneigt, sondern dem westlichen Block,
ja,
dann hätten und wir sind vor allem nicht mehr quasi in Feindschaft mit dem Staat Israel, dann hätten Trump und Netanyahu damit ja offensichtlich überhaupt kein Problem. Und dann müsste man sich schon fragen, gut, ändert sich dann irgendwas für die Zivilbevölkerung im Iran? Vermutlich eher nicht. Und dann zu sagen, dass dieser Krieg irgendwie begonnen wurde, um die iranische Zivilbevölkerung zu befreien, ist ja so idiotisch. Also das kann man sich ja wirklich nicht ausmalen.
Die Frage ist ja nicht unbedingt nur, ob es die Motivation war. Also da würde ich auch sagen, das ist völliger Humbug, den Gründen, die du gerade genannt hast, den ich mich anschließen würde. Aber die Frage ist ja, wenn so ein System der Gewaltherrschaft über solche langen Zeiten hinweg etabliert worden ist und die entsprechenden Institutionen existieren und plötzlich wird eigentlich durch eine äußere Gewalt, welche Gründe sie auch immer haben muss, diese Führungsriege hinweggefegt, dann ist das ja immer auch eine Chance für eine politische Veränderung, weil die wirklich real existierenden Personen einfach alle unter der Erde liegen.
Mhm.
Und dann bleibt doch die Frage, ob man aus diesem Chaos oder diesen unlauteren Zielen, die die US-Regierung vielleicht hatte, was machen kann, was besser ist als das, was davor war und freier oder demokratischer oder weiß Gott was. Deswegen ist vielleicht nicht nur die Frage der Motivation wichtig, sondern der realen Möglichkeiten. Ich meine, darüber können wir jetzt nichts sagen, aber das ist ja immer auch ein Punkt, also warum auch Leute erstmal feiern. Also von dem Gründen kam und aus welchen Gründen, wir werden sehen, aber...
Ja, also auf jeden Fall, also man kann oder es kann auf jeden Fall sein, oder es ist in der Geschichte ja auch schon häufiger passiert, dass Leute, die nicht irgendwie das Wohl der allgemeinen Menschheit oder, keine Ahnung, das Wohl der arbeitenden Bevölkerung im Sinne hatten, zu positiven Outcomes geführt haben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Winston Churchill oder so war jetzt auch kein Menschenfreund, der, also der hat Millionen Opfer in den britischen Kolonialgebieten zu verantworten. Und trotzdem hat der Krieg, den er mitgeführt hat gegen das NS-Regime, die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Und da ist es dann ja nicht nur, also dann, klar, dann kann man irgendwie gucken, was ist die Intention dahinter oder wie ist der Gemütszustand dieser Leute? Sind das aufrechte Demokraten, ja, oder nicht? Und trotzdem können die zu guten Sachen führen. Und da würde ich jetzt halt sagen, okay, über Trump und Netanyahu kann man keine zwei Meinungen haben, wie die zu Sachen wie Menschenwürde, Menschenrechte, ziviles Leid stehen. Das ist denen offensichtlich komplett egal. Aber trotzdem kann daraus was Positives rauskommen. Und dass ein Diktator wie Khamenei tot ist, ist sicherlich erstmal eine gute Sache. Und dass viele Menschen im Iran und auch iranischstämmige Personen außerhalb das feiern und erleichtert sind, ist ja ein Fakt. Und das wird schon auch seine Gründe haben. Nur die Frage ist, lässt sich daraus irgendwie ableiten, dass die Situation jetzt besser wird, nur weil der primäre Diktator tot ist? Weil du hast die Frage vorhin schon aufgeworfen, ist der Iran oder war der Iran? Und ich würde sagen, der Iran ist immer noch. Auch wenn Khamenei tot ist und anscheinend viele aus seinem inneren Machtzirkel auch, existiert dieser Staat ja weiterhin. Und die ganzen Institutionen und Prozesse und Machtstrukturen.
Die Räte und die Parlamente und die Machtapparate und die Geheimdienste und die Polizei und die Milizen. Und
die verschwinden ja alle nicht. Und auch wenn quasi die erste, zweite und dritte Reihe tot ist, es gibt auch eine vierte, fünfte, sechste, siebte Reihe, die jetzt eben aufrückt und die sagt, ah, super, wir haben hier quasi einen leeren Staatsapparat jetzt vor uns, den wir übernehmen können. Und der Fakt, dass dieser Krieg überhaupt weiterführt oder weitergeht und die Luftschläge auf die umliegenden Staaten, also auch Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Irak, Katar und so weiter, dass die durch den Iran weitergehen, zeigt ja, dass dieser Staat immer noch existiert und da Leute an Hebeln sitzen, die Interessen verfolgen. Und deswegen ist eben die Frage nicht nur, wie ist die Motivation hinter diesem Angriffskrieg von Israel und den USA? Weil die ist ja tatsächlich erstmal zweitrangig, das stimmt ja schon, wenn man sagen könnte, dass daraus irgendwas Positives passiert. Nur da habe ich eben ganz große Zweifel, dass daraus irgendwas Positives erwächst, weil ich mir eben vorstellen könnte, und ich es für realistisch halte, dass dieser Staat und das Mullah-Regime und die ganzen diktatorischen Machtstrukturen nicht einfach verschwinden, nur weil der Diktator selber tot ist, sondern dass da eben einfach irgendwelche Leute nachrücken, die vielleicht Konzessionen an den Westen machen, dass dieser Krieg irgendwann aufhört und dann einfach Business as usual ist, nur eben mit einer anderen geopolitischen Ausrichtung.
Ja, und dann hast du halt einfach noch diese ganzen militärischen Fragen, also nicht nur, wer füllt jetzt irgendwie die Leerstellen, sondern wie verhält sich auch das Militär dazu.
Mhm.
Also die haben ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja auch einfach eine sehr große Volkswirtschaft. Die haben ein Militärbudget von irgendwie 10 Milliarden, haben 600.000 aktive Soldaten, die sich dann in den entsprechenden Gruppen aufteilen. Also das ist ja immer dann auch eine Frage, wie reagiert dann das Militär, die ja nun mal die Gewaltmittel haben.
Ja. Ich meine, ich will hier vielleicht auch mal andere Stimmen zu Wort kommen lassen, auch andere zweifelnde Stimmen, und ich würde jetzt einmal einen großen Denker zu Wort kommen lassen.
Ihr wisst schließlich nicht, ob der Plan aufgeht, durch Militärschläge von außen einen politischen Wandel von innen heraus zu ermöglichen. Die innere Dynamik im Iran ist nur schwer zu durchschauen. Der Vergleich mit Afghanistan, mit Irak und mit Libyen trägt sicher auch nur zum Teil. Aber er zeigt doch, wie real die Risiken mittelfristig sind. Ihre Folgen hätten auch wir in Europa und in Deutschland zu tragen.
Ja, also Merz sagt, das zeigt, dass die Lage vielleicht doch nicht so eindeutig ist. Und dass man auch im Bundeskanzleramt in Deutschland sich fragen muss, ist so eine Regime-Change-Operation, vor allem ohne dass Soldaten tatsächlich in dieses Land einfallen, also israelische oder amerikanische Soldaten, ist das überhaupt möglich? Und dazu kommt ja auch noch eine Sache, die mir heute Morgen erst untergekommen ist, die Frage, wie dieser Krieg eigentlich geführt wird und ob oder wie lange dieser Krieg geführt werden kann. Trump hat am Anfang, hieß es, das ist jetzt ungefähr eine Woche, so 4 Tage oder eine Woche hieß es ja. Und mittlerweile hat Trump schon seine Haltung dazu geändert. Also mittlerweile wird, bis zu 4, 5 Wochen und so weiter. Und Trump hat auch gesagt, wenn hier, wir werden auch Leute verlieren und so. Und mittlerweile sind offiziell bestätigt, glaube ich, 4 US-Soldaten gestorben. Und das wird sicherlich auch noch mehr werden. Und die Frage ist ja, wie lange kann die USA und wie lange kann Israel diesen Krieg führen? Und man würde jetzt erstmal denken, okay, die haben jetzt heute Morgen verkündet, dass sie die quasi Lufthoheit über Teheran haben, dass sie eigentlich da machen können, was sie wollen. Aber gleichzeitig ist es so, dass der Iran ja immer noch ganz viele Raketen auf umliegende Staaten, unter anderem eben auch Israel, schießt. Und wenn man sich diese Videos mal anschaut, die wirklich absurd apokalyptisch sind, wie schnell diese Überschallraketen eigentlich sind. Also das ist so absurd, wenn man das mal sieht. Man sieht diese quasi so eine Rakete, wie die so anfliegt, und dann steigen diese ganzen Abfangraketen auf und die sind also schnell, ne? Die bewegen sich schnell über den Himmel, und dann in dieser letzten Phase zündet irgendwas in dieser anfliegenden Rakete und dann ist das wie so ein Laser, der auch einfach auf den Boden zuschießt, und das ist so krass. Also vor allem auch in diesen Videos, wenn man den Sound dann einfach erst so viel später hört, obwohl die Rakete längst eingeschlagen ist. Es ist einfach krass. Und diese Raketen, diese Abfangraketen, sind anscheinend gar nicht so leicht herzustellen und vor allem gar nicht so billig. Ich habe hier einen Artikel, das war, glaube ich, von dem Wall Street Journal, wo es darum geht, wie die Stimmung so im Pentagon ist. Und ich würde das einfach mal kurz vorlesen. The vast number of retaliatory attacks and the array of sites being targeted, including non-military sites in Arab nations across the Middle East, is concerning after so much of the regime's top leadership was killed, this person continued. Also die Quelle. Officials are worried about the command and control of those weapons, the person added. Inside the Pentagon and among some members of the Trump administration, there was deepening concern on Sunday that the Iran conflict could spiral out of control, said people familiar with the situation. The mood here is intense and paranoid, one person said. There is anxiety among senior leaders that the fighting will extend for weeks, further stressing limited US air defense stockpiles, people familiar with the situation said. Also die Munitionsvorräte für diese Abfangraketen sind sehr begrenzt anscheinend. There is concern about this lasting more than a few days, said another person. I don't think people have fully absorbed yet what that has done with stockpiles, they added, noting that it often takes 2 or 3 air defense interceptors to ensure that an incoming missile is stopped. Also für eine so eine Rakete, die quasi abgefeuert wird auf die irgendeine Militärbasis von den USA in Bahrain oder Kuwait oder so weiter, oder eben auf Städte in Israel. Für eine so eine Rakete müssen 2 oder 3, und wenn man sich diese Videos anschaut, eher so 6 oder 7 Abfangraketen gezündet werden. Und dann ist immer noch nicht gesagt, ob diese Rakete überhaupt abgefangen wird. Und das Problem, also das ganz ökonomische Problem dabei ist, dass diese iranischen Raketen ziemlich billig sind. Oder irgendwelche Drohnen, die da losgeschickt werden. Die kosten, also irgendwelche Drohnen kosten zwischen 20.000 und 50.000 Dollar, was fast gar nichts ist.
Die Raketen, die kosten wahrscheinlich das Hundertfache davon.
Genau, also die Überschallraketen oder quasi diese iranischen tatsächlichen Raketen kosten so zwischen 500.000 und 1 Million. Und dann diese Abfangraketen kosten eben 3 bis 5 Millionen pro Stück. Oder diese Patriot-Raketen 4 bis 6 Millionen pro Stück.
Mhm.
Das heißt, wenn man jetzt sagt mal 6 bis 7 Abfangraketen braucht man, um eine so eine Rakete abzufangen, dann kann eine sehr günstige Rakete 10, 20, 30, 40, 50 Millionen Dollar an Budget in Abfangraketen verbraten. So.
Das ist schon krass.
Und das ist wirklich
Also war doch auch immer so ein bisschen der Punkt, dass irgendwie Angriff muss irgendwie 10-mal mehr sein als Verteidigung oder keine Ahnung, gibt es ungefähren Rechnungen, also wie hoch die Power sein muss, weil es immer schwieriger ist anzugreifen. Und jetzt hast du bei solchen Sachen halt wirklich genau die Umkehrung. Bei Drohnen ist es so einfach geworden, wie nie anzugreifen.
Ja, und es ist ja auch so, dass die Houthis im Jemen, dass die seit eigentlich über 2 Jahren von den US-Streitkräften aus der Luft bombardiert werden. Ich meine, wir haben im Lage der Nation Podcast vor einer Weile haben wir gehört, wie diese beiden Mitte-Links-Liberalen da irgendwie geredet haben, Deutschland muss in der Lage sein, die Houthis in die Steinzeit zurückzubomben. Und das hat offensichtlich ja nicht geklappt. Also die Houthis existieren immer noch. Und auch, obwohl die kein riesiges Militärbudget haben, sind die in der Lage, diese Luftschläge abzuwehren. Und das ist eben der Grund oder einer der Gründe dafür, ist eben genau diese Asymmetrie in den Kosten. Also dass man einfach diese Abfangraketen einfach quasi strategisch leer macht mit sehr günstigen Raketen. Ich meine, hast du den Film A House of Dynamite gesehen?
Nee.
Den Netflix-Film? Der kam Ende letzten Jahres raus, der ist sehr gut, der ist sehr zu empfehlen. Da geht es darum, dass ein Nuklearangriff auf die USA gestartet wird und man den quasi auch frühzeitig auf dem Radar sieht. Man weiß aber nicht, woher der so richtig kommt. Also entweder irgendwie China, Russland, Nordkorea, so, man weiß es nicht so genau. Und dann ist am Anfang so alles entspannt, weil man sich denkt, okay, das ist quasi ja so im niedrigen Orbit, also im Weltall. Und dann kann man das eben abschießen. Und dann werden mehrere von diesen Abfangraketen hochgeschickt, um diese Atomrakete abzuwehren. Und die treffen die einfach nicht. Und dann verbraten sie eben 1, 2, 3 Abfangraketen. Und da heißt es dann auch in dem Film, wir haben gar nicht so viele von denen. Also wir haben irgendwie, also keine Ahnung, 20 Stück, was nicht besonders viel ist. Und ich würde sagen, ein ähnliches Prinzip kann man anscheinend da anwenden, dass die Kosten für das Abfangen von Raketen viel, viel höher sind als die Kosten, um so Raketen abzufeuern. Und das ist auf jeden Fall eine Dimension in dieser Kriegsführung, die mir davor auch noch gar nicht so bewusst war. Wir wollen vielleicht im finalen Part von der Sektion über den Krieg im Iran, wollen wir nochmal schauen, was machen die europäischen Staatenlenker eigentlich? Wir haben eben schon einen gehört, nämlich unseren Kanzler Friedrich Merz. Also
wie ihre Reaktion jetzt aussieht.
Genau. Was machen die eigentlich? Was sagen die dazu? Und Merz hat eine 8-minütige Rede gehalten. Und da habe ich ein paar, da kommt auch der Clip vor, den ich eben schon gespielt habe. Aber ich habe noch ein paar andere mitgebracht und wir hören einfach mal in den Beginn der Rede rein.
Wir erleben in diesen Tagen und Wochen eine einzigartige Dichte an Kriegen und Umbrüchen in der Welt und auch in unserer Nachbarschaft. Die Konfliktlinien werden zunehmend unübersichtlich. Bisher bestehende Regeln auch des Völkerrechts werden immer weniger eingehalten. Wie Sie wissen, die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel führen seit gestern massive Militärschläge gegen Iran durch.
Also das ist ja auf jeden Fall mal interessant. Er sagt, die Regeln des Völkerrechts werden immer weniger beachtet. Pause. Wie Sie alle wissen, die USA und Israel führen gerade Krieg gegen den Iran. Also die Botschaft, die man ohne viel Fantasie da rauslesen kann, ist durchaus, mit dem Völkerrecht hat das nicht mehr so viel am Hut.
Ja, ich finde das also als diplomatische Note, wie er das so verpackt hat, sehr deutlich.
Ja, ja. Und wenn man dann andere große deutsche Staatsmänner, wie zum Beispiel Anton Hofreiter von den Grünen, hört, wie er in einem Interview mit Phoenix spricht, dann klingt das ähnlich interessant, nämlich so.
Zu dem Angriff nochmal, das ist im Prinzip dann das Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel, Stichwort Völkerrecht.
Es ist in gewisser Hinsicht das, allerdings auch beim Völkerrecht muss man sagen, im klassischen Völkerrecht ist der Angriff ganz klar völkerrechtswidrig, aber man darf bei dem Regime eins nicht vergessen, es ist ein extrem verbrecherisches Regime, das beim letzten Versuch der Bevölkerung zu demonstrieren und sich gegen dieses Terrorregime zu wehren, 30.000, vielleicht sogar 40.000 der eigenen Bevölkerung ermordet hat. Also ob so ein Regime noch in irgendeiner Form legitim ist oder vom Völkerrecht geschützt ist, Stichwort Responsibility to Protect, das kann man durchaus auch diskutieren.
Also auch da ähnlich klare Worte.
Also die Responsibility to Protect kam ja auch in den Kommentarspalten so in der Berichterstattung zu Iran immer wieder unter. Was ich, wie gesagt, ein bisschen abstrus finde, wenn man sich überlegt, wer eigentlich Responsibility to Protect übernimmt, nämlich niemand. Weil es geht ja nicht darum, die Bevölkerung zu schützen, wie du am Anfang schon korrekt ausgeführt hast. Und es wäre irgendwie wahnwitzig, das in die Motive von Trump und Netanyahu reinzulegen, die Responsibility to Protect.
Also ja, vor allem also diesen beiden Leuten eine Responsibility to Protect anzudichten, ist wirklich, also es ist so absurd. Das kann sich wirklich niemand ausmalen. So, also auch da, ich finde das ja schon auch erstmal ein Fortschritt, auch dass man halt sagt, gut, ja, natürlich ist es völkerrechtswidrig, aber wir machen es halt einfach trotzdem. So. Und ich würde sagen, das war in der Vergangenheit schon noch anders. Also, wenn man sich diese März-Rede anhört, wir hören da auch gleich nochmal rein in so ein paar Clips, dann hat man doch irgendwie den Eindruck, dass sich da was geändert hat, dass diese Leute mittlerweile immer häufiger einfach von staatlichen Interessen reden. Also dass man sich einfach mal wirklich in dem Sinne ehrlich macht und nicht mehr immer nur sagt, ah ja, wir müssen jetzt unsere Werte verteidigen, sondern dass da, dass man sich irgendwann gesagt hat, gut, dann können wir einfach mal uns quasi, ja, ganz ehrlich über unsere staatlichen Interessen unterhalten, weil Merz redet in seiner 8-Minuten-Rede auch noch über Interessen, die man bisher noch nicht bereit war, mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Das fand ich sehr interessant. Und auch Anton Hofreiter als quasi einer der großen Verfechter von deutscher, nun ja, Wehrhaftigkeit, ist schön, dass er da einfach mal sagt, gut.
Und warte mal, an dieser Stelle müssen wir auf jeden Fall nochmal sagen, dass heute ja auch die Meldung reinkam, dass der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner Grundsatzrede erstens angekündigt hat, dass die französischen Atomsprengköpfe aufgestockt werden und zweitens gesagt hat, dass Deutschland hier ein wichtiger strategischer Partner werden wird und noch dieses Jahr die Militärübungen entsprechend beginnen werden. Also ich finde das als Vorrede nochmal wichtig mit reinzugeben.
Ja, das, also wer nicht darüber begeistert ist, dass die Jens Spahn, Alice Weidel Regierung in 3 Jahren Kontrolle über Atomsprengköpfe hat, der ist eigentlich ein Freund der Mullahs. Das muss ich einfach mal so sagen. Gut. Thilo Jung war auf der Bundespressekonferenz und hat da den Regierungssprecher, oder ich glaube, es war der Regierungssprecher, das müsste ich nochmal nachschauen. Ich fange nochmal an. Thilo Jung war des Weiteren auf der Bundespressekonferenz und hat da gefragt, wie es denn jetzt zum Thema Angriffskrieg eigentlich steht. Also sind alle in der Regierung so offen mit den Begriffen, wie wir es gerade gehört haben? Es bleibt spannend. Wir hören rein.
Herr Kollege, unabhängig der juristischen Bewertung erkennt die Bundesregierung an, dass die amerikanischen und israelischen Partner einen Angriffskrieg führen.
Ich habe Ihnen die völkerrechtliche Einordnung eben schon gegeben.
Ja, danach habe ich ja nicht gefragt. Unabhängig der juristischen Bewertung, erkennen Sie an, dass ein Angriffskrieg geführt wird von den Israelis und Amerikanern?
Nein, das anerkenne ich nicht, weil dies nicht die Kategorie ist, die ich eben genannt habe. Wir sehen eine Abfolge von Konflikten im Nahen Osten. Wir haben Verstöße gegen Rechtsnormen des Iran und Sie können auch diesen Krieg als Einbettung in einen größeren Konflikt sehen.
Sorry, Sie erkennen, die Bundesregierung erkennt nicht an, dass ein Angriffskrieg geführt wird. Das überrascht
mich. Ich habe doch jetzt ausführlich dazu Stellung genommen.
Hat der Iran das Recht, sich zu verteidigen?
Die vierte Frage, meine Antwort wird nicht anders ausfallen.
So, also da wird ein bisschen rumgeeiert, aber das kennen wir von der Bundespressekonferenz eigentlich nicht so wirklich anders. Also ich erinnere da gerne mit großer Freude an die vielen Statements, wo man sich besorgt zeigt über die Lage in der Westbank, im Westjordanland oder in Gaza, wo man zur Einhaltung des Völkerrechts mahnt, aber man auch gar nicht so richtig sagen will, warum. Also was passiert denn da eigentlich? Warum muss man denn da die Einhaltung des Völkerrechts anmahnen? Es bleibt spannend. Und ich finde es interessant, dass man sich da so um diese Begrifflichkeiten halt einfach herumlaviert, wo andere Leute doch viel direkter sind. Also ich habe hier auch noch ein Zitat von dem großen CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen mitgebracht, wo er gegenüber der Tagesschau sagt, der Angriff auf den Iran ist völkerrechtswidrig. Doch das kann oder das könne nicht der einzige Maßstab sein bei einem Regime, das das eigene Volk unterdrückt. Politisch ist das ein Dilemma. So. Also da wird natürlich immer noch so ein bisschen vorgeschoben, dass es da irgendwie um die Behandlung der eigenen Bevölkerung geht, was ja einfach, wie gesagt, nicht der Fall ist. Aber da erkennt man schon mal an, ja, es ist völkerrechtswidrig. Und wir führen das jetzt auch hier nicht immer an als irgendwie Leitmaxime, der wir uns hingeben und so weiter und so fort, sondern man sagt einfach, ja, politisch ist das ein Dilemma. Und noch der einzige Weg, wie man das noch ein bisschen ehrlicher machen könnte, wäre, wenn Norbert Röttgen halt einfach sagen würde, ja, das ist völkerrechtswidrig, aber es ist im westlichen Interesse, dass man diesen Krieg führt, weil der Iran einfach sich mit unseren, unseren Feinden quasi verbrüdert hat und da die sogenannte, die ja immer auch von Röttgen und seinen Kompagnons beschworene Achse des Bösen bis China, Russland, Nordkorea irgendwie komplettiert. Ja, und deswegen muss man diesen Krieg führen. Und deswegen wollte man diesen Krieg auch schon ganz lange führen. Also dieser Krieg ist nicht erst gestern entstanden, sondern der hat, wie gesagt, eine Vorgeschichte. Und Leute auch in den USA wie Lindsey Graham oder so, also wirklich rechte Republikaner, richtige Kriegshardliner, die pushen seit Jahren auf Krieg mit dem Iran. So. Und auch da ging es nicht um das Leid der Menschen in den USA, im Iran, weil die große Ironie bei der Sache ist ja auch, dass so rechtskonservative, evangelikale Republikaner eigentlich politisch viel näher an so jemand wie Ali Khamenei sind, als an irgendwelchen anderen Leuten, weil ich meine...
Naja, aber da geht es ja nicht um politische Koalitionen mit Gleichgesinnten, sondern um Macht und Ressourcen.
Oh. Ja, genau, aber deshalb meine ich ja, wenn jemand wie Lindsey Graham sagt, ja, irgendwie die Frauenrechte werden im Iran mit Füßen getreten, dann merkt man ja schon, gut, also
da bin ich
ihr seid Leute, lieber Lindsey Graham, lieber Khamenei, setzt euch doch mal an einen Tisch, ihr werdet mehr, mehr Gemeinsamkeiten finden, als euch wahrscheinlich lieb ist. Und vielleicht noch ein kleiner Schmankerl von der EU-Kommission. Frau von der Leyen hat Folgendes getweetet: Following the ongoing situation in Iran, I am convening a special security college on Monday. Das hat sie am Samstag geschrieben. For regional security and stability, it is of the utmost importance that there is no further escalation through Iran's unjustified attacks on partners in the region.
Nein!
Ja, ja. Und also erstens mal, ich finde es ist einfach schon wieder so krass.
Das war das Einzige, was sie dazu gesagt hat? Nee, die hat doch bestimmt noch mehr dazu gesagt.
Ja, das war auf jeden Fall das erste.
Ich meine, die haben ja nicht in dem Sinne die Partner angegriffen, sondern die Attacken galten ja ausschließlich den US-amerikanischen Militärbasen. Also sofern es
ja, die, zu treffen ja, die war. Haben schon,
oder?
Ja, die haben schon auch diverse wirklich irgendwelche Wohnhäuser in Bahrain und in Dubai auch angegriffen und zum Teil, so wie ich das gesehen habe, auch den Burj Al Arab, also dieses Luxushotel. Wurde zum Teil, oder hat irgendwie unten ein bisschen gebrannt, also wurde zum Teil getroffen. Also die haben schon relativ wahllos einfach andere Staaten angegriffen.
Gut, dann nehme ich das zurück, ja. Aber es ist trotzdem wild, dass das die einzige Weise ist, wie man darüber spricht, indem man nur, ja, egal. Aber das war ja ähnlich, als Israel schon mal den Iran angegriffen hat und dann entsprechende Vergeltungskriege kamen und einfach die israelische Attacke in keinster Weise erwähnt worden ist.
Es ist aber auch einfach so krass, Samstagmorgen wirklich die Welt beginnt zu brennen und Ursula von der Leyen beruft das Special Security College für Montag ein. Weil in der EU werden Regeln großgeschrieben, am Wochenende wird nett gearbeitet, wir treffen uns wieder Montag.
Hey, du musst ja das Catering organisieren.
Die Sache mit dem Weltkrieg, die muss jetzt erstmal warten. Wir warten zum nächsten Werktag und dann gucken wir mal, wohin wir gehen. So.
Naja, aber man kann es aber auch andersrum sehen. Man kann auch sagen, die Europäer haben da eh nichts zu melden. Die sind ja in keinster Weise dann militärisch da involviert. dann kann man auch einfach sagen, ob man das jetzt heute oder morgen macht, ist auch ein bisschen scheißegal.
Ist auch einfach, ich gönne Ursula von der Leyen wirklich das Wochenende von Herzen. Also, das ist aber auch die perfekte Überleitung in mein Ende, weil wie viel haben wir Europäer eigentlich zu melden? Die Antwort ist nicht so viel. Wir hören wieder Friedrich Merz.
Daraus zieht die Bundesregierung nüchtern Schlussfolgerungen für unser eigenes Handeln. Völkerrechtliche Einordnungen werden dabei relativ wenig bewirken. Das gilt umso mehr, wenn sie weitgehend folgenlos bleiben. Appelle aus Europa, auch aus Deutschland, die Verurteilung iranischer Rechtsbrüche und selbst umfangreiche Sanktionspakete haben über Jahre und Jahrzehnte wenig ausgerichtet. Das hat auch daran gelegen, dass wir nicht bereit waren, grundlegende Interessen notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen.
Oh, Simon, am Ende ist das ein Punkt, den du dir schon immer gemacht hast.
Mensch, was? Militärische Interessen mit Gewalt durchzusetzen?
Und zwar hat er irgendwie politische Interessen militärisch durchzusetzen.
Also hat er irgendwie den Gegenstandpunkt belesen oder was passiert hier? Also Herr Merz, sind Sie irgendwie den Marxisten auf den Leim gegangen oder von was reden Sie hier denn? Und also wie gesagt, ich begrüße diese irgendwie erfrischende neue Ehrlichkeit, die dann auch nur noch in der Bundespressekonferenz auch ankommen muss, dass man einfach mal sagt, gut, wir haben Interessen, die müssen wir militärisch durchsetzen und dann hoffe ich, dass ich in der nächsten Talkshow, wo ich eingeladen werde oder auf dem nächsten Panel, dass das dann da einfach auch mal mit quasi einkalkuliert wird, dass Merz und ich da eigentlich einer Meinung sind, wenn es um staatliche Interessen und die gewaltsame Durchsetzung geht.
Dass das passiert. Also ihr seid nicht über die staatlichen Interessen.
Ja, also das
nur nochmal an dieser Stelle.
Das hoffe ich, dass die Leute begriffen haben. Aber was hat der Krieg jetzt eigentlich mit uns zu tun, könnte man fragen. Und Merz stellt sich diese Frage anscheinend auch.
Oh, am Ende wird das genauso cringe, wie als er gesprochen hat irgendwie über die Ukraine, wo er dann irgendwie neben Selenskyj stand und er gesagt hat, dass er jeden Morgen aufsteht und manchmal nicht mehr einen Ausweis. Und ich denke mir so, bitte nicht neben Selenskyj, bitte.
Sei gespannt.
Der Blick der Bundesregierung auf die Entwicklung in Iran ist bestimmt durch unsere eigene geopolitische Gefährdung. Der russische Krieg gegen die Ukraine steht nämlich dem Unrecht des iranischen Regimes in nichts nach. Moskaus Überfall auf einen friedlichen Nachbarn ist genauso wenig zu rechtfertigen wie der Terrorkrieg, den Teheran seit Jahren gegen Israel führt.
Also da wird nochmal quasi die Gleichsetzung vollzogen. Die russische Invasion in die Ukraine ist eigentlich das Gleiche wie die Unterstützung von dem Staat Iran gegenüber irgendwelchen terroristischen Milizen, gegenüber Houthis, Hamas, Hezbollah und so weiter. Und indem man die Parallele daraus zieht, kommt man an folgenden Punkt.
Wer Sicherheit, Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten will, der muss sie auch in Europa wollen. Und deshalb leistet die Bundesregierung in transatlantischer Lastenteilung einen Großteil der Unterstützung der Ukraine gegen die russische Aggression. Und deshalb belehren wir unsere Partner nicht zu ihren militärischen Schlägen gegen Iran. Wir wollen mit dem notwendigen Maß an Realismus mit ihnen an einer Friedensordnung arbeiten, und zwar im Nahen Osten genauso wie in Europa. Herzlichen Dank.
Das ist doch so crazy. Wie kann man denn im selben Vortrag sagen, naja, Völkerrecht hat irgendwie nicht mehr so einen richtigen Bestand und dann gleichzeitig sagen, wir arbeiten an einer Friedensordnung. Hast du dir gerade zugehört?
Mhm.
Also,
die Friedensordnung beinhaltet ganz schön viel gewaltsame Durchsetzen von Interessen, würde ich sagen.
Also, ja, okay, cool. Man kann einfach sagen, er meint mit Friedensordnung die Politik des dickeren Knüppels, dann würde ich sagen, okay, I got this.
Mhm.
Aber ich finde es trotzdem, er ist noch komplett verhaftet in dieser Rhetorik der gerechten Friedensordnung, obwohl er genau das Gegenteil sagt.
Und er sagt ja auch, wir wollen hier jetzt nicht belehren und so.
Aber.
Und es bringt ja alles nichts. Und da hat er ja recht. Also das Völkerrecht ist ein Herrenrecht. Es war schon immer ein Herrenrecht. Also so ein Gentleman's Agreement, wo sich die mächtigen Staaten eben drauf einigen. Und manchmal hält man sich dran und manchmal hält man sich nicht dran. Und wenn es einem in den Kram passt, dann beruft man sich darauf, um wieder die eigene gewaltsame Durchsetzung von Interessen zu rechtfertigen. Ja, also das war ja bisher die Rolle vom Völkerrecht. Und wenn sich jetzt ein Staat, der sich in jeder Hinsicht auf dem absteigenden Ast befindet, nämlich Deutschland, sich darauf beruft, dann hat das einfach keinen Punch. Also Merz hat ja in dem Sinne recht, es bringt einfach nichts. Und außerdem, die europäischen Staaten sind so abhängig von den USA, was den Ukraine-Krieg betrifft, dass man die einfach nicht verprellen darf. Also die europäischen Staaten haben ja die letzten Monate, eigentlich das gesamte letzte Jahr damit verbracht, Trump zu umgarnen, dass er doch bloß nicht sich komplett aus dem Ukraine-Krieg zurückzieht, weil man in Westeuropa diesen Krieg möglichst noch lange weiterführen will und man tatsächlich Angst hat vor einem einbrechenden Frieden. Und deswegen hält man sich, wie Merz sagt, hält man sich da jetzt auch mit Belehrungen zurück, was Angriffe auf den Iran angeht. Und dieses ewige Existieren auf dem Kackchair der Weltpolitik ist schon auch wirklich erbärmlich anzusehen, aber ich finde es schön, dass man zumindest jetzt mal das Wort mit W, also Werte, gegen das I-Wort, nämlich Interessen, ausgetauscht hat. Zumindest für den Moment. Und ich bin gespannt, wohin es noch weitergeht.
Ich sehe die Kritik, dass immer gesagt worden ist, dieses ganze Gerede um Werte ist reine Rhetorik. Hier geht es um Interessen und die werden eben nicht benannt. Und jetzt ist man in der Lage zu sagen, wir wollen hier Interessen politisch, also politische Interessen militärisch durchsetzen. Das kann man jetzt als Fortschritt werten und du kannst es irgendwie als neue Ehrlichkeit framen. Aber dann müsste ja aber der Staat, der seine Interessen formuliert, auch seine Interessen formulieren. Also erstmal noch nicht so viel geholfen zu sagen, wir formulieren jetzt Interessen, weil der deutsche Staat wird nicht hingehen und sagen, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie die deutschen Kapitalinteressen verteidigen, sondern die werden sagen, ja, wir müssen hier unseren Wohlstand sichern oder so etwas. Und dann hast du wieder ein verschobenes Framing, was ja ist vielleicht erstmal auf dieser Oberflächenebene als Interesse formuliert, aber ist immer noch nicht in der Kern irgendwie oder das Ergebnis einer Analyse oder der Ausdruck irgendeiner tieferen Wahrheit. Deswegen kann ich jetzt nicht so ganz in deinen Jubelgesang einsteigen über das, was Merz uns hier versprechen wird an neuer, ehrlicher Außenpolitik. Dafür ist es also deutlich zu viel rumlavieren und nicht sagen, was der Fall ist.
Klar, ich meine, es sind jetzt keine Jubelgesänge und es ist natürlich alles extrem getränkt in Zynik, dass man sich über solche Sachen überhaupt irgendwie freut. Also freuen ist auch das falsche Wort, aber dass man es zumindest mal gutiert, dass so Leute ein bisschen von ihrem Wertefilm runtergekommen sind, weil ich würde sagen, auch die gemerkt haben, dass es einfach so unhaltbar ist. Also dass es einfach wirklich, dass man es niemandem mehr abkauft, wenn man irgendwie über, ja, wir müssen jetzt da einfach die Werte verteidigen.
Okay, aber
also man kauft das.
Aber dann muss ich jetzt noch eine Sache sagen, die mir auf Social Media aufgefallen ist. Also in dem Podcast Dürfen eure Töchter gibt es immer Mikrofonverbote als Kategorie. Finde ich eigentlich eine super Kategorie, gefällt mir sehr. Nicht, dass ich die jetzt hier übernehmen möchte, aber ich will so eine Art Phrasenverbot aufstellen. Also wenn ich auf Instagram von einigermaßen linken, progressiven, wie auch immer gearteten InfluencerInnen oder JournalistInnen, ich will das jetzt nicht, ich meine das überhaupt nicht abwerten, wir sind ja selber Leute, die irgendwie influencend aktiv sind, diese beiden Phrasen höre, erstens, Politik ist kein Fußballspiel und es zweitens, es können auch mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren, dann muss ich leider ausrasten.
Ja,
ich kann es nicht mehr hören.
Sowieso.
Also ich wäre einfach wirklich dafür, dass wir einfach sagen, was der Fall ist. Und dann wird schon rauskommen, dass es eben eine widersprüchliche Situation ist, dass auch unlautere Motive vielleicht bessere Outcomes haben können und so weiter und so weiter. Einfach nur sagen, diese Metaebene von, also eigentlich so eine Art moralischen Einschätzung des Diskurses, was es jetzt nicht ist und wie wir darüber denken sollten, es interessiert mich nicht. Ich möchte von den Leuten einfach wissen, was Phase ist und nicht, wie ich jetzt noch über die dargebotenen Fakten zu denken habe. Ich weiß, dass Politik kein Fußballspiel ist und wenn ich diesen Satz noch einmal höre, wirklich, also, dann sage ich einfach, das war's jetzt mit dem Internet, ich will jetzt einfach nur noch Bücher lesen.
Ja, so. Ja, sehr gut. Vielleicht noch, da ist mir eine Sache eingefallen, eine Phrase, die ich auch nicht mehr hören kann und die ich auch nicht mehr hören will, ist, man soll doch einfach die Klappe halten und den Iranern oder alternativ den Ukrainern zuhören. Und da wird sich dann von, je nachdem, welche Person das äußert, sich immer auf eigentlich eine Subgruppe in diesem Kollektiv bezogen. Und das wird auf das gesamte Kollektiv
ausgeweitet. Deren Text man halt auch mag. Aber stell dir
ganz
mal vor,
genau, dass du genau, angegriffen genau.
Und dann würde sagen, bitte hört nur noch auf Ronsheimer.
Hört den Deutschen hört zu und damit meint man irgendwie, damit meint man Erik Ahrens. Und also das ist halt so... das war jetzt ein Take, der mir häufiger untergekommen ist, dass Leute gesagt haben, ja, man muss den Iranern im Iran und außerhalb vom Iran zuhören. Die werden schon am besten wissen, wie man das völkerrechtlich einordnen soll. Also wirklich, zum Teil habe ich das so krass gehört. Die werden das schon am besten wissen und so. Und denke ich mir so, ja, das kann sein, dass wenn man in einem Kriegsgebiet lebt, dass man da mehr Ahnung von diesem tatsächlichen Krieg hat, gar keine Frage.
Ja, und
aber
man Kontakt mit den Leuten hat und Kontakt mit Familienmitgliedern, um zu wissen, was auf der Straße abgeht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber die Iraner, die im Iran und außerhalb vom Iran leben, sind nicht ein Kollektiv. Ja. Die haben nicht ein Interesse. Und ein Diaspora-Iraner, der seit vielleicht vielen Jahren in London lebt oder
nicht
in New York,
ein einziges Mal einreisen durfte, weil seine Familie verfolgt worden
nicht,
ist.
Nicht einreisen darf, vielleicht ein Jahreseinkommen von 500.000 Dollar oder Pfund hat, der hat definitiv nicht die gleichen Interessen wie ein Arbeiter, der in Teheran wohnt und dessen Wohnhaus gerade platt gemacht wurde von einer israelischen Bombe. So, sorry, die sind nicht Teil des gleichen Kollektivs. Und wer da mitmacht bei diesem Zirkustheater und da irgendwie ein nationales Kollektiv daraus macht, nur, also die dann alle die gleiche Meinung haben und auf die man hören soll, was ist das denn, was ist denn für ein Käse? Ja. Also mal abgesehen davon, dass ganz viele Menschen in jedem Kollektiv, egal wie man in jeder Menschengruppe, total reaktionäre Ansichten haben. Muss man die dann übernehmen? Ich glaube nicht. Und ich würde sagen, damit schließen wir diese Sektion. Sehr gut.
Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass du über Iran reden wolltest. So, und dachte mir, bei dem Thema, was ich mitbringe, werde ich jetzt komplett alle weltanschaulichen, nee, nicht ganz, aber zumindest politischen Großwetterlagen hinter mir lassen, nur im weitesten Sinne, und mal auf die ganz kleine Ebene gehen, weil ich bin ja hier kommunalpolitisch auch ein bisschen involviert und so kenne mich ganz gut aus und war jetzt auf einer Informationsveranstaltung über Windkraft hier in der Region und zwar ganz auf kommunaler Ebene in der Gegend, wo ich wohne. Also ich wohne in Rheinland-Pfalz im Taunus. Hast du dich mit kommunaler Windenergie in irgendeiner Weise schon mal auseinandergesetzt?
Es ist mir komplett fremd.
Gut.
Du hast gar keine Ahnung, wie wenig Ahnung ich habe.
Also bei null an, du musst auch keine Vorkenntnisse haben. Ich glaube, es ist erstmal wichtig festzustellen, dass natürlich die ländliche Gegend für Windkraft die ländliche Gegend ist die Gegend, wo Windkraft gebaut werden wird, um auch Städte mit zu versorgen. Also wenn wir hier jetzt reden um Windenergie, dann geht es nicht nur darum, dass Windenergie gebaut wird, um die Dörfer mit Strom zu versorgen, sondern es geht wirklich auch um Zubringer zu städtischeren Regionen, die sich so alleine nicht mit irgendwelchen PV-Anlagen oder so strommäßig über Wasser halten können. Windenergie wird natürlich gebaut, weil wir Klimaschutz betreiben wollen und in der EU wurden auch entsprechend Klimaziele festgelegt. Und bei der EU ist ja immer so, die hat dann irgendwelche Ziele, gell? Und dann werden die erstmal runtergeschraubt auf so eine Bundesebene. In diesem Falle ist das Bundesebenengesetz für die Einhaltung von den EU-Klimazielen mit Windenergie, und das ist jetzt so ein richtig geiles deutsches Wort, das Windenergieflächenbedarfsgesetz von 2023.
Geil.
Wie gesagt, 2023, geil. Ja, es war die Ampelregierung, aber die Grünen sind jetzt nicht schuld daran, falls jetzt gleich wieder irgendwelche Leute auf den Barrikaden stehen. So, das fiel nur in die Amtszeit. Das kam aber von der EU her. So, und das wird dann runtergebrochen auf das Land. Ja, und dann wurde auch dieses Bundesgesetz eben im Land umgesetzt mit dem, jetzt kommt das zweite wunderbare Wort, Landeswindenergiegebietegesetz von 2024 in Rheinland-Pfalz jetzt. Und da wurde halt gesagt, okay, wir wollen, also Rheinland-Pfalz möchte bis 2030 auf erneuerbare Energien umgestellt haben, und zwar zu 100% 2030, also wirklich in 4 Jahren. Mhm. Momentan sind wir hier bei 68%. Und genau, deswegen werden auch für die Windenergie 2,2% der Gesamtfläche zumindest bereitgestellt, also ausgewiesen für Windenergie. Da können dann potenziell Windräder drauf gebaut werden. Jetzt ist es so, und das ist für das, was ich gleich erzählen werde, relativ wichtig, dass die Windenergie bundesweit als ein sogenanntes herausragendes öffentliches Interesse gilt. Das ist ein bisschen wie so Militärsachen und so. Das geht also um Versorgungssicherheit. Das heißt, hier werden bestimmte Kompetenzen zentriert, und zwar von Bundesebene her, also nach unten hin befohlen. Also da kommen wir gleich noch zu, was das genau bedeutet. Das heißt, es wurden einige Flächen für Windenergie dann jetzt ausgewiesen, oder diese ausgewiesenen Flächen für Windenergie sind privilegierte Flächen. Was das bedeutet, kommen wir gleich zu. Wir halten es nur im Hinterkopf so. Es ist erstmal, also die Windenergie ist ein herausragendes öffentliches Interesse. Jetzt erstmal die Frage, wie entsteht jetzt also Windkraft? Also was bedeutet das? Wie kommt so ein Windrad auf ein Feld oder in einen Wald oder so etwas? Es gibt ein sogenanntes Landesentwicklungsprogramm. Das heißt, es werden erstmal ganz grob wird sich das Land vorgenommen, dann wird geschaut, wo sind mögliche Flächen, dann wird ein bisschen geguckt, ne, wegen Artenschutz, wegen ungefähren klimatischen Bedingungen und so weiter. Wo gibt's Naturschutzgebiete, wo natürlich dann nichts geht, wie ist das mit Zufahrten und so. Dann wird dann ein grober Plan gemacht und dieser Plan wird dann verfeinert und auch nochmal weitergegeben in sogenannte regionale Planungsgemeinschaften. Also in meinem Falle ist das jetzt, wo ich jetzt wohne, die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald. Ich wohne halt in diesem Gebiet. Und diese sind halt vom Land eingesetzt und machen einen Raumordnungsplan. Ja, der Raumordnungsplan ist eben diese grobe Fläche, wo dann insgesamt dann 2,2% bis 2030 für Windenergie bereitgestellt werden soll. Normalerweise, wenn jetzt bei den Gemeinden jetzt entscheiden über die Dinge, die sie so tun, dann brauchen sie dafür keinen Raumordnungsplan, sondern einen sogenannten Flächennutzungsplan. Flächennutzungspläne legen fest, wie eine Fläche genutzt wird. Also es gibt zum Beispiel Flächennutzungspläne, die dann sagen, okay, das ist eine landwirtschaftliche Fläche, das hier ist eine Waldfläche, das hier ist ein Baugebiet. Und bis 2023 war es den Kommunen auch möglich, dass sie in ihren Flächennutzungsplänen Potenzialflächen für Windenergie ausweisen. Ja? Aber das war eben freiwillig. Wurde halt gesagt, okay, wir müssen irgendwie klimaneutral werden. Wenn ihr Flächennutzungspläne macht, berücksichtigt das doch mal, wenn ihr wollt. Wurde halt kaum gemacht. Das heißt, die Bundesregierung hat gesagt, ja, wir müssen aber Klimaschutzziele einhalten. Also was machen wir? Wir werden das jetzt eben als privilegierte Flächen ausweisen für Windenergie. Also wir werden privilegiert Flächen ausweisen für Windenergie. Das heißt, wenn der Raumordnungsplan jetzt kommt vom Land, dann sticht der, das ist wie Bund sticht Land sticht Kommune, also vom Gesetz her, sticht der Raumordnungsplan auch den Flächennutzungsplan von den Kommunen. Das heißt also, wenn die Raumordnung festgestellt hat, das hier ist eine Fläche für Windenergie und die soll für Windenergie genutzt werden, dann hat die Gemeinde de facto kein Mitspracherecht mehr. Also es gibt eine Privilegierung dieser Flächen. Das heißt, die kommunale Selbstbestimmung wurde hier eigentlich sehr stark beschnitten oder zurückgestellt. Die Gemeinde muss nicht mehr, das wäre jetzt das Fachjargon, nicht mehr ein Einvernehmen herstellen. Das ist jetzt alles Aufgabe von einer Genehmigungsbehörde auf Landesebene. Also die entscheiden über Anträge und nicht mehr die Gemeinde, die sie de facto betrifft. Und das ist krass umstritten, also weil ja de facto ein Vetorecht auch abgeschafft worden ist. Bei PV gibt es das noch. Also bei PV kann auch eine Kommune einfach sagen, nee, machen wir nicht. Also Photovoltaik. Aber bei Windkraft ist das nicht mehr möglich. So, und das ist natürlich für die Gemeinden ein großes Problem, weil sehr oft Wind, also zumindest hier in dem Gebiet, stehen die hohen Lagen sind bewaldet, Waldflächen sind in der Regel Gemeindeflächen und naja, das ist halt was oft Kommunen betrifft. Also ich war jetzt auf dieser einen Veranstaltung und da sind einfach 2/3 der Flächen, die für Windenergie ausgewiesen werden, sind eben Flächen von der Kommune. Wenn diese Flächen jetzt ausgewiesen worden sind, dann ist das ja erstmal auch für Energieunternehmen eine krasse Chance, weil so ein Windrad ist ja dann einfach, das kostet ja gigantisch viel, die sind auch gigantisch groß, das sind wirklich gewaltige Bauprojekte. Das heißt, wenn das jetzt so ist, dass die ganzen, also Energieunternehmen, die heißen Projektierer, das wäre jetzt das weitere Fachwort, wenn diese Projektierer sehen, ah ja, okay, jetzt werden von diesem regionalen Planungs, dieser regionalen Planungsgemeinschaft werden Flächen ausgeschrieben, die mehr oder weniger bindend sind. Man kann immer noch sagen, ja, nee, hier ist noch irgendwie ein Schwarzstorch am Start und deswegen können wir da noch nicht was machen oder hier läuft ein Bach durch den, habt ihr nicht gesehen oder so. Dann kann es auch noch angepasst werden, aber wenn die einmal gesetzt sind und die werden dieses Jahr verabschiedet, dann stehen diese Flächen. Das heißt, jetzt in der Grobplanung kommen schon Unternehmen und sagen, ey, übrigens, wir sind hier und wir haben Bock, bei euch zu bauen. Und der wichtige Punkt ist, diese Flächen, die ausgewiesen sind, sind halt nicht nur Gemeindeflächen, sondern eben auch Privatflächen. Und weil es privilegierte Flächen sind, können diese Firmen jetzt zu Privatleuten gehen und sagen, ey, verpachtet uns mal bitte eure Grundstücke. Wir bauen ein Windrad drauf, dann kriegt ihr jedes Jahr richtig viel Kohle. Die Gemeinde darf auch nicht irgendwelche Zufahrtswege oder Lagerflächen blockieren. Die müssen das dulden, die bekommen eine Entschädigung und die müssen das dulden. Die könnten das jetzt nicht irgendwie sagen, nee, also bis der Lastwagen dahin fährt, muss das irgendwie über Gemeindewege gehen. Die werden belastet und deswegen können wir das nicht erlauben. Die müssen das durchziehen. So, das heißt, wir sind wirklich von einer Lage, wo eine Bundesgesetzgebung beschlossen wurde, das ist auf die Länder runtergetröpfelt und die Kommunen haben hier kein Mitspracherecht mehr. Und diesen Punkt, also über diesen Punkt wollte diese Einwohnerversammlung, diese Informationsveranstaltung von der Verwaltung informieren. Und ich war da und das war wirklich, es ist ein krass aufgeladenes Thema. Also Windkraft ist wirklich ein aufgeladenes Thema, gerade in der Region, die viel auf landschaftliche Schönheit setzt, wo Tourismus eine der wenigen Einnahmequellen ist, die jetzt nicht die aller Struktur stärkste ist, also wo es nicht alles voll mit Industrie steht, sondern ne, schon eben dieses Landschaftliche irgendwie sehr wichtig ist. Und das wird ganz heiß behandelt. Und ich habe wirklich gesehen, wie auch so eine Bundespolitik, die manchmal auch sehr abstrakt wirkt, plötzlich ganz konkret runtergebrochen wirkt. Also wo Verfahrensweisen über den Haufen geworfen werden, wo plötzlich Zuständigkeiten verschoben werden, wo Leute eine Sicherheit hatten, wie so ein Vorgang ist, der ist plötzlich nicht mehr da. Und es werden einfach neue Fakten geschaffen. Das macht plötzlich so eine sehr, ich sag mal, abstrakte Verwaltungspolitik, die wirklich im Hintergrund läuft. Also ich habe es ja auch mal erklärt oder mitgegeben, um dir wirklich diese Kleinteiligkeit der Verfahren auch mit zu beschreiben, die man da gar nicht mitbekommt. Weil wir sitzen meistens rum, wenn du jetzt nicht kommunalpolitisch aktiv bist, und dann steht da einfach irgendwann ein Windrad. Aber die ganzen Prozesse, die dazu geführt haben und welche demokratischen Entscheidungen damit einfließen konnten oder demokratische Mitbestimmung mit einfließen konnte, das findet alles nicht statt. Und ich meine, auf dieser Kundgebung, die haben sich richtig angeschrien. Also das ging richtig heiß her. Und ich habe aber auch gemerkt, dass die Leute gar nicht in der Lage sind, so auf den ersten Blick zu verstehen, auf welcher Ebene hier gerade eigentlich politisch gespielt wird. Weil da sitzt ein Gemeinderat, da sitzt die Verbandsgemeinde, also Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz ist ein bisschen, die einzelnen Dörfer schließen sich in Verbandsgemeinden zusammen, also praktisch die politische Repräsentanz der Kommune. Die sitzen dann da und sagen, ey Leute, wir sind in unseren Rechten beschnitten worden, wir können hier nicht mehr mitreden, wir können nur versuchen, das Beste draus zu machen. Also wir können sagen, wir weisen alles von uns, aber dann kommen halt irgendwelche Windkraftunternehmen, bauen es auf Privatflächen, auf irgendwelche Acker und wir können halt gar nichts machen. So, und nichts mit reinverhandeln und na, was man alles machen kann. Keine Pacht irgendwie mitverhandeln und so, sondern wir stehen einfach doof da. Aber die Menschen, die dann da waren, die konnten gar nicht so richtig trennen zwischen irgendwie, was ist jetzt Bundesebene, was ist irgendwie Verwaltungsebene, was ist Kommune und so weiter, und sind dann total den Gemeinderat angegangen oder die Verwaltung, obwohl eigentlich beide Seiten auf derselben Seite stehen. Und das ist was wirklich, boah, das ist irgendwie war wahnsinnig schwierig zu moderieren, weil du hast gemerkt, der Staat, also auf so einer Bundesebene, ist eine sehr abstrakte Einheit. Du kriegst das mit bei Thilo Jung, bei den Pressekonferenzen, wie du es gesagt hast, da spricht irgendwie die Bundesregierung. Und zwar gibt es noch irgendwo in den Städten gibt es auch noch irgendwelche Bürgerbüros, wo dann irgendwelche SPD-Abgeordnete irgendwie dienstags um 13.30 Uhr bis 15 Uhr eineinhalb Stunden eine Bürgersprechstunde haben. So, wenn überhaupt. Also meistens sind die Bundestagsabgeordneten ja auch einfach in Berlin oder weiß Gott wo. Also, und das Land ist ja auch schon noch eine Ebene weiter weg. Das heißt, die einzigen politischen Ansprechpersonen, die du hast und die du auch immer hattest, war halt der Gemeinderat, also wirklich die Kommune. Und plötzlich ist aber das Einzige, was du ansprechen müsstest in dieser Sache, der Bund. Und das gibt so ein richtig, ich habe wirklich auf so einer, also wenn du jetzt nicht so politisch durchgebildet bist und irgendwie die ganze Zeit nur Zeitung liest und das alles irgendwie mitbekommst und irgendwie, weiß ich nicht, ich also meine Familie ist super politisch, also ich kriege das einfach alles sehr hautnah mit und kann das alles sehr gut irgendwie differenzieren. Aber das ist für die meisten einfachen Leute, die das jetzt nicht so hintersteigen, ganz, ganz schwierig überhaupt auseinander zu klamüsern. Und dann könnte man ja fragen, war es denn früher besser? Also warum wurde überhaupt diese Entscheidung getroffen, dass wir das jetzt von den Kommunen wegziehen und auf Bundesebene lösen? Ich habe ja gerade schon gesagt, es war mal freiwillig und die Dörfer haben halt gesagt, ja, mal gucken. Und sie haben es halt nicht umgesetzt. Haben sie es nicht umgesetzt, weil sie keine Windkraft wollten? Haben sie es nicht umgesetzt, weil sie alle gegen Windkraft waren? Haben sie es nicht umgesetzt, weil sie keine Ahnung? Nee, sie haben es nicht umgesetzt, weil die Kommunen total überfordert waren. Da wurde einfach gesagt, macht mal. Die Kreisverwaltungen waren viel zu langsam. Also ein Genehmigungsverfahren für ein Wind, für eine Windkraftanlage hat dann einfach mal bis zu 7 Jahre gedauert. Für ein Genehmigungsverfahren. Nur um dann anfangen Alter. Zu können, also 5 bis 7 Jahre. Das ist insane. Also es gab ja Klagen von den Unternehmen, die gegen den Kreis geklagt haben, wegen einer sogenannten, also es war eine Untätigkeitsklage, weil die einfach nicht zu Potte gekommen sind. Und wenn man dann einmal über den Rhein schaut, bei uns, also für die jetzt zuhören, jetzt nicht die ganzen regionalen Sachen kennen, einfach bitte ignorieren, ja. Es gibt eine Gegend, die heißt der Taunus, hier wohne ich, oder Westerwald-Taunus-Kreis. Und dann gibt's auf der anderen Rheinseite den Hunsrück. Und der Hunsrück steht voll mit Windrädern. Jetzt kann man sagen, was haben die denn anders gemacht? Warum ist der Hunsrück denn jetzt da so weit? Oder warum haben die Kommunen so früh angefangen? Ja, ganz einfach, weil der Hunsrück arm wie eine Kirchenmaus ist. Die Dörfer hatten überhaupt keine Kohle. Das war anders hier im Taunus. Vor ein paar Jahren, also bis vor 10 Jahren oder so, waren da einfach echt noch Einnahmen durch den Wald da. Also einfach Holzwirtschaft. Aber, surprise, surprise, der Klimawandel ist gekommen, der Borkenkäfer ist gekommen, hier ist einfach alles einfach einmal runterrasiert worden. Der Wald ist, wenn wir Glück haben, geht der auf Null raus. Das ist als holzwirtschaftliche Einnahmequelle nicht mehr zu handeln. Das heißt, hier ging es überhaupt nicht so sehr um die Frage, wollen wir jetzt Windkraft oder nicht, sondern hier ging es ganz klar um Fragen der behördlichen Überforderung, überhaupt keine Unterstützung für die Kommunen, vielleicht auch noch nicht genug irgendwie Druck da, weil die Kommune noch einigermaßen Einnahmen durch den Wald hatte, der jetzt eben auch wegstirbt. Also es ist wirklich bitter und jetzt haben wir halt eine Bundesregierung, die nicht gesagt hat, wie können wir Kommunen stützen, Wie können wir vielleicht, naja, also eine kommunale Selbstverwaltung auch stärken? Wie können wir sie in dem Prozess begleiten? Jetzt wurde einfach gesagt, nö, wir machen jetzt von oben einfach eine regionale Planungsgemeinschaft, die einfach bestimmen kann, wo privilegierte Windflächen sind, und die Kommunen müssen das jetzt einfach schlucken. Und der Markt wird schon regeln. Und der Markt regelt halt, indem die Unternehmen kommen und sagen zu Privatleuten, ey, habt ihr Bock, wir stellen euch auf dem Acker ein Windrad, und dann haben die natürlich hohe finanzielle Anreize, und wenn die Kommunen dann noch irgendwie hinterherhinken und sich nicht gut vernetzen, dann stehen die doof da. Und ich finde, das ist so eine Art, irgendwie Politik zu betreiben, wo ich sagen kann, ich stimme mit all ihren Zielen überein, ich bin total für den Klima, also Schutz, ich bin total dafür, dass wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umschalten, und ich finde es ganz so ein hehres Ziel, dass Rheinland-Pfalz bis 2030 100% erneuerbare Energien irgendwie also produzieren möchte für den Bedarf. Aber wenn wir es halt mal einfach ansehen auf die politische Umsetzung, würde ich sagen, ist das so, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Und das, das war so ein kleiner Deep Dive, den ich mir irgendwie geben wollte in die Kommunalpolitik hier in Rheinland-Pfalz, weil das läuft in ganz ähnlicher Weise auch in anderen Bundesländern so ab. Und wenn halt so eine Energiewende vollzogen wird, dann kann ich dir versprechen, haben wir trotzdem die Leute sogar dafür sein mögen, große politische Verwerfungen. Weil du siehst hier einfach nur, dass eine sehr starke Form von politischer Mitsprache entzogen worden ist. Die Leute verstehen es nicht. Die Leute sind unfassbar erzürnt darüber. Es wird jetzt einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden. Die einzigen politischen Adressaten, die sie haben, ist eben nicht die Bundespolitik, sondern der arme Gemeinderat, der sitzt, die ganze Arbeit ehrenamtlich macht und dann auch einen reingeschissen kriegt, weil sie irgendwie auf so eine abstrakte Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass jetzt hier Windkraft in die Region kommt oder so, oder noch mehr Windkraft. Und das ist so völlig unterm Radar, so diese Verwerfungen, dass es auch wirklich Dörfer da auseinandergerissen werden, statt zu sagen, wie können wir Dörfer ermächtigen, irgendwie ihre politischen Entscheidungen gut zu treffen, die Vorteile auch zu verstehen, aber auch ehrliche Politik zu machen. Wir machen ja hier nicht einfach eben nicht Windräder für uns oder so, sondern wir machen Windräder für die Städter, damit die Energie kriegen. Und wie kann da ein guter Austausch gelingen? Wie kann man so ein Stadt-Land-Gefälle irgendwie aufheben? Wie kann man da Reibungen verhindern? Wie kann man vielleicht auch eine ländliche Politik ein bisschen mehr einbeziehen in solche Entscheidungen? Weil man kriegt ja hier immer mit nur so, ja, keine Ahnung, ne? Man macht halt Politik für die Stadt, und hier auf dem Dorf sitzt man da und denkt, ja gut, und was machen wir jetzt? Also ich könnte jetzt noch in die Wärmeplanung reingehen, wegen hier dem neuen Eckpunktepapier, wegen das angebliche Heizungsgesetz, was jetzt abgeschafft worden ist. Also machen wir vielleicht nächste Folge.
Der Heizhammer, der Habeck.
Der Habeck-Heizhammer, da gibt es auch noch was, aber das müssen wir jetzt für diese Folge nicht machen. Wir haben ja schon 1 Stunde 15 Minuten. Aber gut, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich kann dazu nochmal ganz pragmatisch sagen, wenn Leute hier auf dem Dorf wohnen, vielleicht auch im Gemeinderat aktiv sind oder wenn sie es nicht sind, vielleicht bald werden. Solche Veranstaltungen haben ein sehr bedeutendes Schmiermittel. Also habe ich gerade, ich habe ganz hinten gesessen und da waren die letzten 4 Reihen halt die alten, vor allem Herren. Also das war, also Kommunalpolitik ist krass männlich geprägt. Also wir hatten, glaube ich, eine Männerquote von 80%, und das war schon gut.
Krass.
Also das wichtigste, glaube ich, soziale Schmiermittel in solchen Veranstaltungen ist schlicht und ergreifend Warsteiner oder Bitburger. Also auf jeden Fall ein paar Kästen Bier. Die wurden auch einfach richtig schön sich reingestellt. Ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass sich nur die ersten 3 Reihen angeschrien haben und nicht die letzten 10.
Also du würdest sagen, die ersten paar Reihen müssen einfach auch besoffen gemacht werden. Und dann kann man einfach quasi von oben herab die Energiewende durchprügeln, weil die Leute es dann nicht mehr mitbekommen.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber schön, wenn du das mitnimmst.
Das ist der neue Bierautoritarismus.
Ja, ich meine, wir haben ja hier, wir wissen ja, dass das Brauereisterben in Deutschland ist ja massiv. Sie Leute trinken ja nicht mehr. Ich inklusive, ich trinke ja auch gar keinen Alkohol. Du auch, keinen Tropfen. Also wir gehen da mit schlechtem Beispiel voran. Aber
ja, guck mal, wir sind quasi die nüchterne Funktionselite. Und die wir prügeln dann die Energiewende quasi über die Warsteiner besoffenen Massen.
So nämlich. So. Ja.
Wie die aufrechten Demokraten, die wir nun mal sind.
So nämlich. Und da wir jetzt das Größte und das Kleinste ein bisschen besprochen haben, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Hören uns nächste Woche wieder. Oh Gott, das war voll der Boomer-Spruch. In alter Frische.
In alter Frische. Fürs leibliche Wohl wird auch dann gesorgt sein.
Warte mal, ich muss jetzt das Mikrofon nochmal runter und dann... Noch 2-mal schön auf den Tisch geklopft.
Donnerwetter.
Ja.
Ja, gut. mein lieber Schatz, ich wünsche uns beiden und uns allen, dass nächste Woche die Welt vielleicht ein bisschen weniger brennt, aber ich habe nicht allzu viele Hoffnungen.
Naja, wir werden sehen. Simon, bis dann, ja?
Tschüss. Bis dann. Adieu.